Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. So schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu 1. Petrus, Kapitel 4. Wir lesen gemeinsam die Verse 12 bis 19. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen im Gutes tun. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Unser großer, herrlicher König, Herr Jesus Christus, wir haben uns versammelt, um dir die Ehre zu geben, indem wir auf dein Wort hören. Und wir wollen es auch tun, weil wir wissen, dass wir das nicht aus uns selbst vermögen, aus unserer Kraft. Und darum, Herr, musst du uns deine Gnade schenken und wir flehen, wir bitten dich darum. Rüste uns aus, stärke uns durch dein Wort, dass wir treu sind bis zum Tod. Und wir bitten dich auch besonders für all jene, die jetzt nicht bei uns sein können, die krank sind, die da niederliegen. Wir bitten dich, dass auch du sie stärkst durch dein Wort und im Gebet, auf dass wir alle heilig leben für dich. Herr, wir beten all dies in deinem Namen, den Namen, der über alle Namen steht. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Apostel Petrus lehrte uns, wie wir uns in der Endzeit zu verhalten haben. Am letzten Sonntag hörten wir, dass Endzeit vor allem Arbeitszeit bedeutet. Das heißt, wir sollen handeln mit den Gaben, die der Herr uns geschenkt hat, bis er wiederkommt. Nun, wie sah das aus in der letzten Woche bei dir? Hast du gehandelt? Hast du den Geschwistern gedient durch diese Gaben, die Gott dir geschenkt hat? Gottes Wort ermahnt uns, dass wir keine faulen und unnützen Knechte sind. Und du weißt ja nicht, wie viele Tage du noch hier auf Erden hast. Sei darum eifrig, sei nützlich, gebrauch diese Zeit, dass du dich nicht schämen musst, wenn er wiederkommt, sondern dass du als treuer Verwalter vor deinem Gott erscheinen kannst, indem du treu bist bis ans Ende. Und weißt du, was noch einen treuen Diener Gottes ausmacht? Nun, dass er bereit ist zu leiden für seinen Herrn. Und daran werden wir heute Morgen erneut erinnert. Dieses Thema Leiden für den Glauben an Christus zieht sich ja durch den gesamten Brief wie ein roter Faden. Denn Petrus schrieb ja diesen Brief an verfolgte Christen. Er schreibt an sie, um sie zu stärken, auf dass sie treu sind bis in den Tod. Und er lehrt sie auch, wie sie mit dieser Verfolgung umgehen sollen. Und unser Text heute Morgen gibt uns grob zusammengefasst 5 Anweisungen für die Zeit der Verfolgung. Und diese Anweisungen wollen wir uns anschauen. Erstens, erwarte die Feuerprüfung. Erwarte sie. Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Nun, vielleicht ist das Thema Verfolgung für dich vielleicht gar nicht so interessant, weil dir das so fremd erscheint und weil es in so weiter Ferne zu sein scheint. Denn wir Christen haben aktuell die Freiheit, in diesem Land unseren Glauben relativ ungestört leben zu dürfen. Und dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Aber nur weil die aktuelle Situation so ist, darfst du nicht töricht sein und meinen, das wird immer so bleiben. Du kennst sicher die Bilder aus den Nachrichten, wenn Amerikaner sich vorbereiten, wenn eine Sturmwarnung rausgegeben wurde, wenn sie sich vorbereiten auf einen Hurrikan, wie sie die Häuser barrikadieren und alles sturmfest absichern, alles tun, damit sie möglichst das Unwetter überstehen und nicht alles verlieren. Verstehst du? Man bereitet sich in den Zeiten der Ruhe auf den Sturm vor. Man bereitet sich in den Zeiten der Ruhe auf einen kommenden Sturm vor. Und so lasst uns jetzt weise sein und uns jetzt vorbereiten, damit der Sturm nicht plötzlich über uns hereinbricht und wir die Fassung verlieren. Unser Herz muss jetzt gefestigt werden, damit wir treu sind bis in den Tod. Nur Gott weiß, wie nah uns seine Verfolgung bevorsteht. Aber töricht ist derjenige, der sich jetzt nicht vorbereitet. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Wir lesen hier, Christen erleben ein Feuer mitten unter uns. Das bedeutet, wir erleben Verfolgung. Und Petrus lehrt die Christen, lehrt uns, dass, wenn das passiert, sollte uns das nicht irritieren, nicht schockieren, nicht verwundern, nicht überwältigen und verwirren. Es sollte nicht unerwartet für uns kommen, es sollte nicht befremdlich sein, nicht ungewöhnlich, denn Verfolgung geschieht weder zufällig noch willkürlich, es geschieht absichtlich, geplant, vorbereitet, es ist uns vorhergesagt, es ist uns lange schon zuvor angekündigt, es ist sogar notwendig. Und du solltest dir dessen bewusst sein, es sollte dir bekannt sein, denn Gott hat es dir vorhergesagt, dass es das Feuer der Verfolgung geben muss. Das sollte für keinen von uns Christen eine neue Information sein. Es sollte niemanden von uns irritieren und aus der Bahn werfen. Als der Apostel Paulus Gemeinden gründete und dann später zurückkehrte, um diese Christen vor Ort in den einzelnen Gemeinden zu stärken, heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Der Apostel Paulus nahm sich Zeit, um den Christen zu sagen, dass sie durch viel Bedrängnis gehen müssen in das Reich Gottes. Diese Bedrängnis sollte dich nicht befremden. Es sollte etwas sein, womit du rechnest, was du erwartest. Ja, vielmehr sollte es ungewöhnlich und befremdlich sein, wenn wir keine Verfolgung erleben. Denn das Feuer, das Gott sendet, hat tatsächlich einen Sinn. Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Dieses Feuer ist gegeben zur Prüfung. Verfolgung ist dazu da, dass wir geläutert werden, ob wir echt sind, ob unser Glaube echt ist. Charles Haddon Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt. Führe ein möglichst gottseliges Leben und du wirst der Verfolgung nicht entgehen. Du magst in der glücklichen Lage sein, unter ernsten Christen leben zu können, so dass du keine Verfolgung erfährst. Aber durchschnittlich wird der Christ, wenn er seinem Herrn recht treu ist, eine schwere Zeit zu durchleben haben. Die Gottlosen werden diejenigen schmähen und verfolgen, die sich Mühe geben, dem Herrn treulich nachzufolgen. Christen werden in den Werkstätten bespöttelt, auf der Straße mit den Fingern wird nach ihnen gezeigt und irgendein Spottname wird ihnen angehängt. Und jetzt hör mal. Nun werden wir sehen können, welches Gottes Erwählte sind und welche nicht. Verfolgungen sind gleich einer Wurfschaufel, Und die, welche zu leicht sind wie die Spreu, werden von dem Wind verweht. Die aber echtes Korn sind, bleiben und werden gereinigt. Der Gottesfürchtige wird seinen Weg behalten, unbekümmert um der Menschen Lob oder Verachtung, denn er fürchtet den Herrn alle Zeit. Hast du gehört, die Zeit der Verfolgung ist eine Zeit der Prüfung. Und das sollte uns nicht befremden, wenn Gott so ein läuterndes Feuer sendet, denn unser Glaube muss geprüft werden und er muss sich als echt erweisen. Das hat uns der Apostel Petrus schon in Kapitel 1 gesagt, erinnert ihr euch, ab Vers 6. Darum jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen, oder wir können auch übersetzen, Prüfungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und zur Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, sei nicht ahnungslos, sei nicht naiv, erwarte das Feuer, diese Prüfung der Verfolgung, das sollte kein fremder Gedanke für dich sein. Das sollte dir jetzt schon in deinen Gedanken, in deinem inneren Wohl bekannt sein. Du solltest dich innerlich an diesen Gedanken schon gewöhnt haben. Du solltest damit vertraut sein. Ich empfehle darum, die Leidensgeschichten der Heiligen Gottes in der Heiligen Schrift aufmerksam zu studieren, die immer wieder vor Augen zu führen. Lies auch das Buch von John Foxes über die Geschichte der Märtyrer oder von J.C. Ryle das Buch 5 Märtyrer. Beschäftige dich damit, dass es für dich kein befremdlicher Gedanke ist, dass Christen durchs Feuer gehen müssen, nichts Ungewöhnliches, sondern etwas, was du erwartest. Und dass es vielmehr für dich ungewöhnlich ist, wenn du keine Gegner hast und niemanden, der dich angreift. Denn Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. Denn ebenso taten ihre Väter es mit den falschen Propheten. Das Feuer der Verfolgung muss uns vertraut sein. Wir müssen es erwarten wie einen Vertrauten, denn der Herr hat es so verordnet. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Es darf uns nicht überraschen. In Matthäus Kapitel 13 lesen wir, wie Christus von diesen Menschen des Augenblicks redet, die ein Herz haben wie ein steiniger Boden, wo das Wort Gottes keine Wurzeln schlägt. Und da sagt Jesus: Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Darum ist die erste Anweisung des Petrus an uns folgende: Verfolgung sollte dich nicht befremden. Wisse, dass Prüfung kommt. Es sollte dich nicht aus der Bahn werfen. Bereite dich jetzt in der Zeit der Ruhe auf diesen Sturm, der auf dich zukommen mag, vor. Damit es dich nicht unerwartet trifft und du nicht die Fassung verlierst und Anstoß nimmst an Christus und ihn verleugnest. Aber erwarte nicht nur die Verfolgung, sondern freue dich auch darüber, wenn es soweit ist. Der zweite Punkt. Sei voller Freude. Vers 13. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also wenn du leidest um deines Glaubens an Christus willen, so halte das nicht für etwas Seltsames, etwas Unerfreuliches, sondern erachte es als lauter Freude. Freue dich, denn du leidest um Christi willen. Und damit nimmst du Anteil, Petrus sagt, an den Leiden des Christus. Nun, Christus hat für uns gelitten. Die Leiden seiner Sühnung für unsere Sünden sind ein für alle Mal abgeschlossen. Er thront im Himmel, er wird nie wieder leiden. Aber wir, sein Leib, seine Gemeinde, sind noch auf Erden. Und darum sagt Christus, dass das seine Leiden sind. Denn diese Leiden gelten eigentlich Christus. Die Verfolgung gilt eigentlich Jesus. Und darum sind es Christi Leiden. Und daran haben wir Anteil, wenn wir um seinetwillen Schmach und Schande und Leiden ertragen müssen. Und das bedeutet auch, du hast Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Du erduldest alles für ihn. Wie Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, er will die Gemeinschaft der Leiden Christi besser erkennen. Darum freue dich, wenn du leidest um Christi willen, denn dies bedeutet, du gehörst zu Jesus. Du wirst zu Christus gerechnet. Die Menschen erkennen, dass du zu ihm gehörst und du hast die Gelegenheit, dich zu ihm zu stellen und seine Schmach zu tragen. Welch eine Freude! Freue dich, wenn es so ist, dass du mit ihm leidest. Denn weißt du was? Du wirst jubeln können, wenn er erscheint in seiner Herrlichkeit. Denn Römer Kapitel 8, Vers 17, wenn wir wirklich mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, wer Anteil nimmt hier auf Erden an den Leiden Jesu Christi, der wird Anteil erhalten an seiner ewigen Herrlichkeit. Wer die Schmähungen gegen Jesus auf sich nimmt, der wird die Herrlichkeit Jesu Christi empfangen. Deswegen sagt Jesus in Matthäus Kapitel 5, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Das heißt, ertrage dieses kurze Leiden, denn dich erwartet die ewige Herrlichkeit. Darum verschwende das Leiden nicht, wenn du erlebst, wie andere dich schmähen, wie sie dich angreifen. Verschwende diese Zeit nicht, indem du dich selbst bemitleidest, als geschehe dir irgendetwas, wovon du Verlust hättest oder worunter du wirklich leiden würdest. Denn nein, schau auf die Ewigkeit, auf die Herrlichkeit, juble, hüpfe vor Freude, dein Lohn wird groß sein. Denn es bedeutet, du hast Gemeinschaft mit Jesus. Du stehst an seiner Seite im Leiden und wirst darum zu seiner Rechten sitzen in seiner Herrlichkeit. Petrus hat das übrigens selber gelebt. Er schreibt das hier nicht einfach auf, er hat das gelebt. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, wie die Apostel gefangen genommen werden und ausgepeitscht werden. Wie reagierten die Apostel darauf? Apostelgeschichte 5 heißt es, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Sie nun, die Apostel, gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Sie wurden ausgepeitscht. Sie verlassen den Ort voller Freude. Welch eine Freude, für Jesus zu leiden. Denn es bedeutet, man gehört zu ihm. Man gehört zu ihm. Denn Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Das heißt, ich bin ein Sklave Jesu. Sie haben ihn verfolgt, also werden sie mich verfolgen. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Erachte es als lauter Freude, wenn du leiden darfst um Jesu willen, denn du darfst jubeln. Du wirst eingehen in die ewige Herrlichkeit, wenn er erscheint. Verinnerliche das, bewahre es in deinem Herzen, dass wenn der Tag kommt, wo du geschmäht wirst, dass du es in diesem Moment als lautere Freude erachten darfst. Denn du nimmst es auf dich für Christus und er schenkt dir seine ewige Herrlichkeit. Nun, das Dritte ist, wisse, wenn du leidest, wisse, dass du den Beistand Gottes dabei erlebst. Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Also wenn es dir nun passiert, dass du Verfolgung erlebst, wenn es auch nur ist, dass du in den Namen Jesu geschmäht wirst, das heißt, die Leute ziehen deinen Namen wegen deinem Glauben in den Dreck, sie lästern dich, sie verspotten dich, sie schmähen dich, sie sagen zu dir, verflucht seist du. Petrus schreibt, glückselig bist du. Das heißt, das Himmelsreich mit allen Segnungen ist dein. Aber warum bist du glückselig? Nun, weil in dem Moment, wo die Menschen dich mit Schmähungen und Spott und Schande überschütten, ruft der Himmel Herrlichkeit. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht in diesem Moment auf dir. Die Menschen schreien Schande auf dein Haupt. Gott ruft Herrlichkeit auf dein Haupt. Diese Herrlichkeit ist eine unsichtbare Realität. Wenn du für Jesus leidest, dann ist der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf dir. Du bist geehrt. Aber natürlich nicht nur das, sondern der Geist kommt auch, um dich zu stärken, um dir beizustehen. Denkt an Stephanus. Bei denen sehen wir das so deutlich. Gott gewährt uns hier einen Einblick, wie er eigentlich die stärkt, die so leiden für ihn. Er wird von allen verschmäht, er soll umgebracht werden. Und in dem Moment, heißt es, ist er voll des Heiligen Geistes. Sein Angesicht beginnt zu leuchten. Er empfängt Herrlichkeit, er empfängt auch Weisheit von Gott. Er sieht den Herrn Jesus Christus im Himmel. Er wird vom Geist getrieben und spricht in Vollmacht Worte aus von Gott. Und Gott bewahrt ihm durch den Heiligen Geist, dass er eine Haltung der Ruhe bewahrt, der Selbstbeherrschung, der Kraft. Und er betet sogar noch für seine Mörder. Das ist der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit, der auf ihm ruht. Es heißt in 2. Timotheus Kapitel 1, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Der Kraft. Du wirst aufs Übelste beschimpft und beleidigt, von den Menschen verschmäht, aber bei Gott bist du geehrt. Große Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf dir. Wenn du so geschmäht wirst, mag man sich fragen, wo ist Gott denn in all dem? Nun, er ist mit dir, um dich zu verherrlichen, um dir beizustehen, es zu ertragen, es zu erdulden. Er stellt sich zu dir. Er wird dir Kraft geben und Treue verleihen und Weisheit. Er wird dir beistehen. Du siehst es nicht, aber du wirst es erleben. Die Engel Gottes und die Dämonen, die werden es sehen, was in diesem Moment passiert. Wie der Geist der Herrlichkeit auf dir ruht. Wie Gott dir beisteht. Und wie vielleicht im Unsichtbaren, in der unsichtbaren Welt dein Angesicht leuchtet in Herrlichkeit. Denn in diesem Moment wird der Herr dich ehren und er wird dir beistehen mit seinem Geist, seiner Herrlichkeit. Jesus sagt uns in Markus Kapitel 13, da ist es ab Vers 12, und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Heftige Zeiten. Jesus sagt aber auch Folgendes, in Vers 11. Und wenn sie euch hinführen, um euch zu überliefern, so sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. Inmitten der Schmach ist Herrlichkeit da, ist der Geist da, der uns beisteht, diese schwierigen Situationen durchzustehen in Treue. Ich musste denken an den Reformator Jan Hus, der gegen die katholische Kirche stritt durch das Wort Gottes und er wurde auf den Scheiterhaufen gestellt und man setzte ihm eine Schandkrone aus Papier auf sein Haupt. Darauf waren drei Teufel gemalt, die an seiner Seele zerrten. Und ein Titel war darauf geschrieben, dieser ist ein Erzketzer. Er war gekrönt mit Schande, doch in Wirklichkeit war er gekrönt mit Herrlichkeit. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruhte auf ihm. Und Jan Hus hat übernatürlichen, göttlichen, geistlichen Beistand erlebt, denn auf dem Scheiterhaufen, da sang er ein Loblied auf Christus, auf dem Scheiterhaufen. Sei dir bewusst, wenn du leidest, selbst wenn du nur geschmäht wirst von den Menschen, Gott ist mit dir, um dich zu ehren, um dich zu stärken, um dir beizustehen. Sollen doch alle Menschen dich verspotten, wenn du doch nur Herrlichkeit bei ihm hast und er mit seinem Geist auf dir ruht. Das ist genug. Das ist genug, um allen Menschen dieser Welt zu widerstehen. Nun viertens. Viertens, schäme dich nicht, wenn du leidest, sondern verherrliche Gott. Vers 15. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Also keiner von uns soll zu Recht Schande tragen müssen, weil er ein Verbrecher ist, ein Übeltäter. Also ein Mörder, ein Dieb oder ein sonstiger Übeltäter. Noch nicht einmal sollen wir leiden als jemand, der sich irgendwie in Dinge einmischt, die ihm nichts angehen und dafür irgendwie für Unmut und für Ärger sorgt. Misch dich nicht in irgendwelche Sachen von irgendwelchen fremden Leuten ein, die dich nichts angehen. Dann leidet man zurecht. Dann leidet man zurecht. Ein Christ soll aber kein Übeltäter sein. Er soll nicht jemand sein, der Schande und Strafe verdient. Er soll nicht jemand sein, der sich aus gutem Grund in Grund und Boden schämt. Nein, wer aber als Christ leidet, weil er Christ ist und Christus folgt, der soll sich nicht schämen. Das heißt, es soll ihm nicht unangenehm sein. Er soll sich nicht genieren. Er soll nicht schamrot werden. Er soll es als lauter Ehre erkennen. Wenn wir leiden, dann sollen wir Gott verherrlichen in diesem Namen. In den Namen Jesu Christi. Wir sollen erhobenen Hauptes für Christus leiden und Gott die Ehre geben und nichts bereuen, was wir für Christus getan haben. Wir sollen nicht verlegen sein, als hätten wir etwas Peinliches getan, wofür wir uns schämen müssten. Nein, Christus verdient es, dass wir uns nicht um seinetwillen schämen. Stelle dich zu Christus, zeige allen, dass es eine Ehre ist, für ihn zu leiden. Jesus sagt in Markus Kapitel 8, Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Hast du gehört? Diese Menschen, die dich verfolgen, die sollten sich schämen. Sie sind ein böses Geschlecht. Aber du solltest dich niemals, niemals schämen für Jesus. Er ist der König aller Könige. Und darum gibt Jesus auch dieses Versprechen dann in Matthäus Kapitel 10. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, also der sich meiner nicht schämt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Schäme dich nicht. Gib niemanden den Eindruck, Christi Name sei etwas, das einem peinlich sein müsste, sondern verherrliche Gott, lobe ihn. Wenn du leidest, beschwere dich nicht, beklage dich nicht, vermittle den Menschen nicht den Eindruck, du bereust es, für Jesus zu leben. Lass die Leute wissen, dass es für dich ein Vorrecht ist, dass es für dich eine Ehre ist, für den Namen Christi zu leiden und gib dadurch Gott die Ehre, denn er hat ihm den Namen, der über allen Namen steht, verliehen. So gib Gott die Ehre und verherrliche ihn in den Namen Jesu Christi. Und nun fünftens und letztens. Vertraue bei all dem, wenn du leidest, vertraue bei all dem allein auf deinen treuen Schöpfer, der dich bewahren wird. Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Zunächst einmal hören wir hier wieder, dass Verfolgung nötig ist, nämlich zur Prüfung des Glaubens. Petrus nimmt darauf noch einmal Bezug, Vers 17, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Die Zeit ist jetzt schon gekommen, wo Gottes Gericht anfängt. Er fängt nämlich bei seinem Haus an, bei seiner Gemeinde. Und das Feuer dient dazu, das Haus Gottes zu reinigen, es zu säubern, es zu läutern. Denn die Falschen werden durch diese Verfolgung abfallen. Und das wird Gottes Gericht offenbaren. Und die Wahren werden im Gericht bestehen bleiben. Gottes Gericht beginnt zuerst bei uns, wie wir es auch in der Offenbarung sehen, wo das Gericht über die ganze Welt beschrieben wird, aber es fängt an mit den 7 Sendschreiben an die Gemeinde. Gott beginnt schon jetzt seinen Aussortierungsprozess. Das, was am jüngsten Tag passiert, wo er die Schafe von den Böcken scheidet, das beginnt schon jetzt. Es fängt jetzt schon an, indem er durch Verfolgung all jene aussortiert, die nicht wirklich an ihn glauben. Was sagte gleich Spurgeon nochmal? Nun werden wir sehen können, welches Gottes Erwählte sind und welche nicht. Verfolgungen sind gleich einer Wurfschaufel, und die, welche zu leicht sind, wie Spreu, werden von dem Wind verweht. Die aber echtes Korn sind, bleiben und werden gereinigt. Der Gottesfürchtige wird seinen Weg behalten, unbekümmert um der Menschen Lob oder Verachtung, denn er fürchtet den Herrn alle Zeit. Erkenne, dass Gott sein Haus reinigt, dass er jetzt schon seine Gemeinde richtet und Schafe von Böcken trennt. Wenn er schon so jetzt seine Gemeinde richtet und läutert durch Feuer, wie wird es wohl den Ungläubigen dann ergehen? Wie wird es wohl dann denen ergehen, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Fragt uns Petrus hier. Oder Vers 18. Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Also der Gerechte, der Gläubige, der muss durch viel Not gehen, durch heftige Prüfungen, so viel Bedrängnis, dass die Rettung tatsächlich ein Kampf ist, dass der Heilige durch Mühe und Not eingeht in die ewige Stadt Gottes. Es liegt gewaltiger Druck auf die Gerechten. Jesus sagt in Markus Kapitel 13, und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Wenn der Gerechte, der Erwählte, mit Mühe und Not am Ende alles übersteht und gerettet wird, sag mir, wie wird es wohl dem Gottlosen, dem Sünder ergehen? Wie wird er wohl erscheinen vor Gott? Nein, das Feuer wird nicht kommen, um ihn zu läutern, nicht um ihn zu heiligen, sondern erscheinen, um ihn zu verzehren, um ihn ewig zu quälen. Denn in Hebräer Kapitel 10 heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wie steht es um deine Seele heute Morgen? Hast du das Evangelium gehört? Aber du gehorchst dem Evangelium nicht? Du bleibst weiter ein Gottloser und ein Sünder? Was glaubst du wohl, was mit dir geschieht? Wenn Gott schon seine Gemeinde, seine Heiligen so streng richtet und läutert, was wird wohl mit dir geschehen, der du gar nicht an das Evangelium, die frohe Botschaft der Rettung glaubst? Du wirst in den ewigen Feuersee geworfen werden, wo du gequält wirst, Tag und Nacht, ohne Ende. Sei gewarnt, sei gewarnt. Kehre um, solange noch Zeit ist. All jene von uns, die Christen sind, auch wir können sagen, bei all diesen Worten und ja, schrecklichen Dingen, die wir hören, wie das Feuer Gottes ausgehen kann, um zu läutern, da kann ein Angst und Bange werden und man kann zweifeln und sich fragen, werde ich das durchstehen? Und darum fügt Petrus noch das hinzu. In dieser heftigen Zeit der Verfolgung, was solltest du denn tun? Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Also denke daran, du leidest nach dem Willen Gottes. Das ist nicht willkürlich. Gott hat das verordnet. Es ist sein Wille. Aber erkenn dann auch, wer dieser Gott ist. Er ist ein treuer Schöpfer. Er ist gut. Er ist gnädig. Er meint es gut mit dir. Darum, befiehl du deine Seele diesem treuen Schöpfer an. Übergib deine Seele ihm. Vertrau dich ihm an. Er wird dich treu bewahren können, denn er ist ein treuer Schöpfer. Vertrau nicht auf deine eigene Kraft. Nein. Du musst dich ihm anbefehlen, im Gebet. Und ja, nicht nur im Gebet, sagt Petrus, sondern im Angesicht der Verfolgung des Leides solltest du nicht resignieren, sondern du solltest weiter Gutes tun. Nochmal Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. Das heißt, vertraue deinem treuen Schöpfer, indem du selbst im Angesicht von Leid und Verfolgung weiter das Gute tust. Verändere dein Verhalten nicht, weil du verfolgt wirst, sondern vertraue ihm. Übergib deine Seele deinem treuen Schöpfer, indem du weiter seinen Willen tust. weiter das Gute tust, weiter ihm liebst, ihm gehorchst und deinen Nächsten liebst wie dich selbst, befiehl dich ihm an. Vertraue ihm durch diese schwierige Zeit hindurch. Er wird sich als treuer Schöpfer erweisen. Er wird dich segnen und dir beistehen und dir Treue verleihen bis ans Ende. Wir müssen uns jetzt in der Zeit der Ruhe vorbereiten auf den Sturm. Bei all dem lasst uns nicht vergessen, welche Wahrheit uns bei all dem eigentlich durchträgt. Und Petrus beginnt so, Vers 12, schaut mal, wie er sie anspricht. Er sagt, Geliebte. Geliebte. Zu die, die jetzt verfolgt werden, die so manches Leid zu durchstehen haben, wer sind sie? Geliebte. Komm niemals auf den Gedanken, dass wenn du Schmach und Spott und Leiden ertragen musst, dass das bedeutet, Gott liebt dich nicht. Geliebte. Geliebt von Gott. Geliebt von Christus. Geliebt von dem Apostel. Wir sind Geliebte. Wir lesen hier, dass wir Schmach und Leiden ertragen sollen für den Namen Jesu. Du wirst das nur tun, wenn du erkannt hast, dass er dich geliebt hat. Dass er für dich gelitten hat. Dass er für dich sein Leben hingab. Nur wenn das dein Herz erfüllt, dass du geliebt bist von ihm, dann wirst du ihn so lieben, so zurücklieben, dass du gerne Schmach und Schande für ihn erträgst, weil er es wert ist. Darum ist die beste Vorbereitung für Verfolgung, dass wir daran denken, wie sehr er uns geliebt hat. Und darum, Sonntag für Sonntag, erinnern wir uns daran, dass er Schmach und Schande und Leid und Tod, all das ertragen hat für uns. Er hat uns geliebt und darum wollen wir ihn zurücklieben. Lasst uns heute Morgen wieder neu an seine Liebe denken und ihn bitten, dass er uns ein festes Herz schenkt, das ihn liebt und darum für ihn leidet, auf dass wir treu sind bis in den Tod. Möge der Herr Jesus Christus uns das schenken durch seine Gnade. Amen. Amen.